HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Naja, es geht ums Geld, aber das wirklich wichtige Thema ist die Liebe und wie sehr wurde ich von meinen Eltern geliebt und ist mein Gefühl, dass meine Mutter das Geschwisterkind mehr geliebt hat als mich, richtig oder falsch. Und das wird dann an der Geldsumme oder an dem Nachlass bemessen.
Daran können Familien zerbrechen. Das passiert dann, dass Geschwister einfach überhaupt nicht mehr miteinander reden, über Jahre bis hin zu völliger Verfeindung. Das ist schon ein ziemlich dramatisches und wichtiges Thema.
Ich könnte einen Begriff nennen, der immer auftaucht. Das ist die erwartete, gewünschte Wertschätzung und das Bedürfnis nach Wertschätzung von allen Beteiligten. Das zieht sich eigentlich durch alle Gespräche hindurch.
Knapp 100 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr in Deutschland vererbt. Allerdings sehr unterschiedlich. Während im oberen Fünftel im Durchschnitt 80.000 Euro pro Erbschaft weitergegeben wurden, waren es im unteren Fünftel 12.000. Viele Menschen erben auch gar nichts. Aber insgesamt ist die Tendenz steigend. Vor 10 Jahren wurde nur halb so viel vererbt wie heute. Doch viele Erbschaften sind mit Familienzwist verbunden. In rund einem Viertel aller Fälle gibt es Streit. Viele Erbstreitereien landen vor Gericht. Manchmal wird auch ein Mediator eingeschaltet. Christoph Paul ist Notar und Mediator.
Unser Ansatz ist, dass im Idealfall die Leute zusammensitzen, solange sie alle noch leben und dann gemeinsam etwas gestalten und auch mal zu fragen, was wäre eigentlich für dich wichtig, um das Gefühl von Gerechtigkeit zu haben?
Die Eltern sollten schon früh mit den Kindern über das Erbe reden, empfiehlt Christoph Paul. Gemeinsam mit der Psychotherapeutin Sibylle Kiesewetter bietet er Mediationsverfahren an. Oft falle es den Eltern allerdings nicht leicht, offen über das Erbe zu reden.
Die Gefahr besteht ja sozusagen immer, wenn man miteinander spricht, dass da Themen zur Sprache kommen, die wehtun. Und es birgt aber eben eine große Chance, genau das dann anzugehen und vielleicht was zu klären, auch noch vor dem Tod.
In vielen Gesprächen werde deutlich, dass die Erwartungen von Eltern und Kindern weit auseinandergehen.
Eltern haben Vorstellungen, was die Kinder sich wünschen oder was gerecht ist in deren Sinne, was die Kinder ganz, ganz, ganz anders sehen. Und da mal interessiert nachzufragen und dass das erstmal Herzklopfen bedeutet, ist mir auch klar. Aber es hat eben so eine große Chance, miteinander was zu erarbeiten und sich auch nochmal auf eine Art kennenzulernen. Und hier kommt nochmal was zustande, was nachhaltig ist und auch befriedend sein kann. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Kinder sehr, sehr häufig das Gefühl haben, dass sie benachteiligt worden sind, obwohl die Eltern dieser Kinder aussagen, dass es auf gar keinen Fall der Fall ist.
Der Psychologe Arist von Schlippe spricht von einer Konsensfiktion in vielen Familien. Ein angeblich heiles Familienidyll werde möglichst nicht in Frage gestellt.
Keine Situation in der Entwicklung einer Familie stellt diese Konsensfiktion so gnadenlos scharf wie der Erbvorgang.
Das Gespräch über die Erbschaft werde dann zu einer Stunde der Wahrheit.
Bis heute gibt es Situationen, in denen Erben dann urplötzlich vor der Situation stehen, dass sie feststellen müssen, dass das, was ihre Erwartungen gewesen sind, ihre Erwartungen an die Qualität der Beziehung zwischen, bleiben wir auch im Klischee, Vater und Sohn oder Vater und Tochter, dass die Erwartungen offensichtlich auf der anderen Seite ganz anders ausgesehen haben. Auch wenn die Sensibilität dafür heute gestiegen ist, glaube ich, dass Familien immer noch, gerade was das Thema Erben betrifft, vielfach einen blinden Fleck haben.
Arist von Schlippe nennt ein Beispiel aus einer Unternehmersfamilie. Damals erlebte der Sohn bei der Testamentseröffnung eine böse Überraschung.
Er hatte sich darauf eingerichtet, dass er der Nachfolger im Unternehmen wird. Und im Moment der Testamentseröffnung, der Notar liest das Testament vor und er stellt fest, er ist enterbt worden. Er hat nichts bekommen von seinem Vater, während er erwartete, dass er in das Unternehmen einsteigen würde, worauf er seine ganze Karriere ausgerichtet hat. Man kann sich vorstellen, was für ein dramatischer Bruch das ist und vor allem im Nachhinein eine Umwertung eigentlich der gesamten Beziehung, die man zu dieser Person gehabt hat.
Christoph Paul berichtet von einem anderen Fall, indem durch die Erbschaftsregelung Familientabus aufgebrochen wurden.
Ein sehr erfolgreiches Unternehmerpaar hat eine Tochter, die bei ihnen lebt. Sie haben einen Sohn, der nicht bei ihnen lebt und mit dem sie auch ein sehr angespanntes Verhältnis haben. Und ich bin beauftragt, weil sie den Betrieb, den sie führen, übergeben wollen, testamentarisch übergeben wollen an die geliebte Tochter, die bei ihnen lebt. Und nun wird es im Todesfall so sein, dass es ja dann diesen Bruder gibt und der Bruder wird dann mindestens seinen Pflichtteil geltend machen und Pflicht als Ergänzungsanspruch und das kann ganz schön hoch sein. Und insbesondere kann es zu Streit führen zwischen den Geschwistern.
In dieser Situation hatten die Eltern den Mediator beauftragt, mit dem Sohn zu sprechen, damit der auf weitere Ansprüche verzichtet.
Jetzt rausgekommen ist in der Mediation, ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das Verhältnis zu der Tochter so gut und warum ist das zu dem Bruder so schlecht? Und der Bruder sagte mir, ja, er sei von seinen Eltern als Kind weggegeben worden an eine Pflegefamilie. Und das habe ihn sein Leben lang beschäftigt. Er ist mehrere Monate weggegeben worden. Und das habe ihn bis heute belastet. Und bis heute hält er seinen Eltern das vor.
Mediator Christoph Paul hat dann in einer Art Shuttle-Mediation mit beiden Seiten abwechselnd gesprochen.
Und die Eltern haben mir gesagt, ja, wir mussten den weggeben, weil unsere Mutter krank war, die konnte den nicht versorgen. Unser Vater konnte das Kind nicht haben, weil er so schwer arbeiten musste. Also aus diesem ursprünglichen testamentarisch-monetären kommt plötzlich eine ganz große Beziehungsdynamik, die rauskommt. In der Familie wurde so etwas nicht thematisiert. Und jetzt wird dieses plötzlich Thema der Mediation, nimmt ganz viel Zeit ein und ganz viel Nachfragen, was war da eigentlich? Und darauf kommen jetzt weitere Fragen. Das heißt, dieser ursprüngliche Fokus wird ein ganz anderer. Und damit ist dann glücklicherweise auch, so scheint es jetzt jedenfalls zu sein, der Nährboden dafür geschaffen, dass eine entsprechende erbvertragliche Regelung auch möglich ist, weil endlich über diese Entfremdung des Kindes gesprochen werden kann.
Die Mehrheit der Deutschen verfasst kein Testament. Und viele Eltern, gerade viele Väter, scheuen den möglichen Konflikt mit den Kindern, erläutert der Psychologe Arist von Schlippe. Er war 10 Jahre lang Direktor des Instituts für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke.
Das, was wir da immer wieder empfehlen, ist, möglichst mit einem offenen Testament zu arbeiten, dass man möglichst frühzeitig sich auch als Erblasser dem Druck aussetzt, dass da jemand sagt, boah, das finde ich jetzt ungerecht. Und sagt, das kann sein, ich habe das so entschieden. Besser als, dass man das eben auf die Zeit nach dem eigenen Tod verschiebt.
Allerdings, so Christoph Paul, kommt in solchen Erbschaftsgesprächen nicht unbedingt alles auf den Tisch.
Weil die Kinder in Gegenwart ihrer Eltern eben auch nicht alles ansprechen. Da gibt es ja dann die Familiengeheimnisse und die Sprachverbote über irgendwelche bestimmte Themen. Wenn man dann die Kinder alleine hat in Einzelsitzungen, ist es unglaublich, wie diese Kinder plötzlich sprudeln und in Gegenwart der Eltern sind sie, obwohl sie schon 60 Jahre alt sind, sind sie wieder die kleinen Kinder, die scheu zu ihren Eltern rüber gucken, ob sie jetzt was sagen dürfen.
Oder ihre Eltern eben auch schonen wollen, weil sie eben oft ja dann betagt sind, dass da eine große Angst ist, dass nochmal was aufgerüttelt wird, was so den Lebensabend, den Lebensfrieden in Frage stellen könnte.
Ergänzt Sibylle Kiesewetter. Manchmal kann die Erbfrage fast das ganze Leben prägen. So bei Jens Kohl, der seinen richtigen Namen in der Öffentlichkeit lieber nicht nennen möchte. Schon früh zeichnete sich für ihn ab, dass er mal in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Der Vater führt ein Unternehmen mit rund 350 Mitarbeitenden. Jens Kohl studierte Betriebswirtschaftslehre und trat in das Unternehmen des Vaters ein. Er berichtet von eigenen Erfolgen im Betrieb, doch die Anerkennung blieb ihm verwehrt.
Er hat es anders gesehen. Er hat Dinge, die ich gemacht habe, er war der Meinung, das kann nicht von mir stammen, also muss es jemand anders gemacht haben. Mir wurde klar, dass wenn sie eine familiäre Beziehung, ausgerechnet Vater und Sohn oder Mutter und Sohn, das sind immer besondere Beziehungen für den Sohn, da ist man nicht frei. Also man ist da echt gefangen in Gefühlen, die Eltern gar nicht so, glaube ich, nachvollziehen können. Das hat mir ja echt Schwierigkeiten bereitet, weil ich oft eine Klatsche von meinem Vater bekommen habe, die geschäftlich wohl gemeint war, aber sich persönlich angefühlt hat. Und ich konnte darüber aber auch nicht reden.
Denn der Vater habe sich allen Gesprächen entzogen. Doch als er mehr Verantwortung übernehmen wollte, kam es zu Konflikten.
Wenn jemand der Meinung ist, dass das, wie er es macht, das einzig Wahre ist und es kommt jemand, der sagt, ich will das anders machen, dann gibt es halt einen Konflikt und keinerlei Lösungsmöglichkeiten gibt, dass man einen Kompromiss findet. Dann hieß es, ja, mach dein eigenes Ding. Bisschen so mit dem Gedanken, der wird ja eh scheitern.
Irgendwann kam es zum Bruch. Jens Kohl erhielt als vorgezogenen Erbteil Anteile an dem väterlichen Unternehmen, stieg aber aus und machte sich mit einem eigenen Start-up-Unternehmen selbstständig.
Wenn ich ganz ehrlich bin, das war eine Bürde. Und als ich diese Bürde verlassen habe, indem ich notgedrungen diesen Schritt in die Selbstständigkeit und ohne die Familie machen musste, das war die beste Befreiung, die ich haben konnte. Ich würde auch nie wieder zurückgehen. Es war mir nicht klar, dass es für mich eine große Last ist, diese, ich sag mal, Konformität, in der man sich einengen musste, zu Schauspielern fast schon manchmal, um irgendwie zu gefallen, das war eigentlich schon ziemlich verbiegen.
Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Tochter aus der zweiten Ehe des Vaters, 20 Jahre jünger als Jens Kohl, das Unternehmen übernehmen wird. Oft agieren gerade Menschen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, in familiären Dingen wenig sensibel. Auch wenn sie subjektiv den Anspruch haben, keine und keiner sollte zu kurz kommen. Der Jurist und Mediator Christoph Paul.
Der Grundsatz ist es, dass der Wunsch besteht, Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber wie Gerechtigkeit dann konkret aussieht, hängt natürlich auch davon ab, wie der jeweilige Erblasser seine eigene Beziehung zu den Betroffenen sieht.
Ich habe ihm schon mal gesagt, weil er viel auf Gerechtigkeit Wert gelegt hat, und ich gemerkt habe, dass sein Blick für Gerechtigkeit überhaupt nicht meinem entspricht. Also habe ich ihn entbunden von der Notwendigkeit, gerecht zu sein.
Christoph Paul weist darauf hin, dass ein Erbstreit mit seinen vielen Implikationen meist nicht nur die direkt involvierten Personen betrifft.
Die betroffenen Erben wissen auch, dass die Beziehung in der nächsten Generation davon geprägt wird, wie sie sich als Erben miteinander verständigen. Und das ist vielen ein Anliegen, weil sie wissen, dass die Kinder, die als Vettern und Cousinen miteinander im Kontakt sind, dass die eben halt aus einer guten erbrechtlichen Regelung auch wieder für sich profitieren.
Das war ein Grund, warum Jens Kohl einen Schlussstrich gezogen hat.
Das hat mich ein, zwei Jahre Prozess gekostet, bis ich das im Kopf so richtig verarbeitet hatte. Aber wenn ich da mich mit beschäftigen würde, dann würde ich mein Leben kaputt machen. Also da könnte ich ja nichts mehr genießen.
Er will lieber mehr Zeit mit seiner Frau und seinen 5 Kindern verbringen, als sich in einem Familienzwist zu zerreiben. Erbschaftskonflikte sind oft wie ein Brennglas, unter dem alte Risse in Familien deutlich sichtbar werden. Zum Beispiel ein Konflikt zwischen den daheimgebliebenen Kindern und denen, die Abstand von der Familie gesucht haben.
Das ist eine sehr, sehr typische Konstellation, dass einer bleibt und einer geht. Und das dann beim Erbe sehr, sehr relevant wird, weil natürlich die Frage gestellt wird, wieso bist du eigentlich gegangen? Ich habe mich die ganze Zeit gekümmert, das ist eigentlich immer ein Thema. Wobei der oder die, die gegangen ist, natürlich immer gute Gründe hatte.
Betont die Psychotherapeutin und Mediatorin Sibylle Kiesewetter. Diejenigen, die gegangen sind, hatten oft die größere Chance, sich mit der Familie kritisch auseinanderzusetzen.
Je näher ich dran bin, desto weniger habe ich auch die Möglichkeit, mal was kritisch zu sehen oder zu hinterfragen. Wenn ich, weiß ich nicht, meine Mutter zum Beispiel gerade pflege, dann wird es schwer, meine Kindheit bei ihr zu hinterfragen.
Und oft scheinen gerade die Kinder, die gegangen sind, den Eltern besonders nahe gewesen zu sein.
Dann ist oft so, dass ein Kind das Gefühl hat, es wird immer über das andere Kind geredet. Ich bin die, die hier die ganze Zeit sich um alles kümmert und die andere ist der Star und andersrum. Und da geht es eben nicht um Geld, sondern das ist wirklich so das Gefühl, wäre ich gesehen von meinen Eltern, wurde ich geliebt, wer wurde mehr geliebt, wie sehr haben Kinder vielleicht auch, sind vielleicht zu Hause geblieben, weil sie das Gefühl haben, emotionale Verwundung oder auch etwas, was sie in der Kindheit nicht bekommen haben, im Alter dann noch zu bekommen und da ganz viel aufopfern und in die pflegende Rolle gehen. Und manchmal gelingt das, aber meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz oft eben nicht gelingt, weil Personen sich nicht grundsätzlich nochmal ändern und auf einmal ganz zugewandt und zärtlich werden, wenn sie das ihr Leben lang nicht sein konnten.
Thorsten Sternberg kennt diese Konstellationen. Der evangelische Theologe ist in der Badischen Landeskirche zuständig für das Fundraising und damit auch für das Erbschaftsmarketing. Er verweist darauf, dass es in der Bibel zahlreiche Passagen gibt, in denen es um Erben geht. Zum Beispiel im Neuen Testament bei der Geschichte vom verlorenen Sohn.
Der jüngere Sohn verlangt von seinem Vater sein Erbe. Sobald er es bekommen hat, zieht er los und verprasst das Geld. Er wird zum Bettler, arbeitet als Schweinehirte. Er hungert so sehr, dass er sich reumütig nach dem Haus seines Vaters zurücksehnt. Er will dem Vater seine Sünden bekennen und ihn um eine Stelle als geringer Tagelöhner bitten. Als er dann tatsächlich nach Hause zurückkehrt, ist der Vater so glücklich über die Rückkehr seines Sohnes, dass er ihn sofort wieder bei sich aufnimmt. Er veranstaltet sogar ein großes Fest. Als sich der ältere Sohn, der dem Vater die ganze Zeit über treu gedient hat, über das Verhalten des Vaters beklagt, entgegnet dieser: »Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.«
Es geht oft um die Frage, was ist gerecht? Und gerecht kann ja heißen, alle bekommen gleich viel oder jeder bekommt nach dem Maß seiner Bedürftigkeit mehr oder weniger. Und das Spannende ist, das sieht man ja auch schon in der Geschichte, da gibt es eigentlich nicht richtig oder falsch. Der Vater macht es anders als der zu Hause gebliebene Sohn und eigentlich hilft nur eins, in der Familie miteinander ins Gespräch kommen und sich über unterschiedliche Vorstellungen austauschen.
Ähnlich wie bei Familienunternehmen ist die Frage der Erbschaft auch in der Landwirtschaft sehr heikel. So heikel, dass sich sogar kirchliche Mitarbeiter wie Hartmut Schneider darum kümmern. Er ist landwirtschaftlicher Familienberater der Kirchen in Rheinhessen.
Es hängt emotional für viele ganz, ganz viel dran, dass das auch gut in einer guten Weise weitergeht. Und das ist eben auch die Frage von Wertschätzung. Wird denn das, was ich gemacht habe, 30, 40 Jahre lang, von der nächsten Generation noch wertgeschätzt, wenn die das vielleicht ganz anders machen wollen?
Oft vermischten sich das Betriebliche und das Familiäre in einer unguten Weise. Zum Beispiel, wenn die Betriebsnachfolge quasi klammheimlich geregelt werde.
Das erlebe ich dann, wenn Verträge geschlossen wurden, ohne dass alle den Vertragsverabredungen beteiligt waren. Also das gibt es gelegentlich schon, dass nach 5, 6, 7 Jahren dann ein Bruder oder eine Schwester feststellt, oh Moment, der Betrieb ist ja schon übergeben und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich würde immer jedem empfehlen, alle an einen Tisch zu holen, damit man sowas vermeidet.
Berichtet Hartmut Schneider von seinen Erfahrungen. Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb geht es ja meistens auch um das Elternhaus und die gemeinsame Familiengeschichte. Schneiders Erfahrung: finanziell und materiell könne man vieles regeln, aber
den emotionalen Ausgleich zu sagen, ist dir eigentlich bewusst, welches große Geschenk ich dir mache, dadurch, dass ich auf diesen Hof verzichte, das lässt sich mit Geld nicht aufwiegen.
Bei einer Hofübergabe wirken oft viele mit. Jemand von der Landwirtschaftskammer, der Steuerberater, ein Jurist. Und wenn es zwischenmenschlich schwierig wird, dann holt man Hartmut Schneider dazu.
Wir versuchen das unter der Überschrift der Allparteilichkeit dann wirklich jeden auch zu hören und jedem zu seinem Recht kommen zu lassen. Das ist eine Besonderheit, die uns als kirchliche Einrichtung zugetraut wird. Das ist aber manchmal auch eine echte Herausforderung, weil man dann ja auch sehr oft zwischen den Stühlen sitzt. Aber das ist, glaube ich, für die Beratung auch ein guter Platz.
Bei vielen Erbstreitigkeiten geht es um einen blinden Fleck in der Kommunikation der Beteiligten. Arist von Schlippe spricht von einem psychologischen Kontrakt.
Ein psychologischer Kontrakt ist etwas, wo von der einen Seite aus etwas versprochen wird, was von der anderen Seite auch als ein festes Versprechen erlebt wird, was aber auf der einen Seite gar nicht als so verpflichtend erlebt worden ist. Und ein psychologischer Kontrakt ist es, weil es eben keine Unterschrift gibt.
Der Osnabrücker Psychologe führt ein Beispiel aus seiner eigenen Familie an. Als seine Mutter starb, hat sie der Tochter ihres jüngsten Sohnes den Siegelring der Familie vermacht.
Es war ein Siegelring mit einer hohen symbolischen Bedeutung, weil mein Vater den durch die russische Kriegsgefangenschaft geschmuggelt hatte.
Als die Geschwister nach dem Tod der Mutter zusammensaßen, erläuterte Arist von Schlippe seinen Geschwistern, dass er den letzten Willen der Mutter natürlich respektiere.
Aber ursprünglich war ja immer klar, dass meine Frau den mal bekommen soll. Und mein nächster Bruder guckte und sagte, es war immer klar, dass meine Frau den mal bekommen soll. Und unsere Schwester sagte, Moment mal, in welchem Kino sitzt denn ihr? es war immer klar, dass ich den mal bekommen sollte. Und dann haben wir festgestellt, dass jeder von uns eine Szene erinnerte. Ich war vielleicht 12 Jahre. Und in dieser Szene war ich alleine mit den Eltern und wir sprachen über die Vergangenheit. Und ich nahm den Ring von meiner Mutter in die Hand und sagte, Papi, erzähl mal, wie war das denn im Gefangenenlager und wie hast du das gemacht? Und dann haben beide Eltern irgendwie erzählt aus der früheren Zeit. Und dann fiel der Satz, und irgendwann mal wird deine Frau diesen Ring tragen. Und das hatte für mich einen ganz anderen Charakter von Verpflichtung und Verbindlichkeit als für meine Eltern, die eigentlich mir in dem Moment sagten, wir fühlen uns in dem Moment gerade ganz nah.
Von ganz ähnlichen Szenen wussten aber auch die anderen Geschwister zu berichten.
Und dann haben wir uns angeguckt und gelacht und gesagt, ja, so waren sie, die Eltern.
Bei dem Siegelring war klar, dass er in weiblichen Besitz übergehen sollte. Ein Schreibtisch scheint dagegen eher männlich konnotiert zu sein, wie Mediator Christoph Paul von einem Klienten erzählt.
Dann ging es um den Schreibtisch des Großvaters. Und 2 Söhne wollten beide diesen Schreibtisch des Großvaters haben, waren aber beide in Berufen auch vom Typus her, die saßen garantiert nie am Schreibtisch. Aber es war einfach so klar, dass das ihnen so enorm wichtig war.
Der eine erhob den Anspruch, weil er der Ältere sei, der andere, weil er immer am Schreibtisch auf dem Schoß des Großvaters gesessen habe. Eine Lösung zu finden, schien schwierig.
Und dann stelle ich die Frage, wie sieht es eigentlich in der nächsten Generation aus? Und der jüngere Bruder hatte 2 Töchter und der ältere hatte einen Sohn und eine Tochter. Und es war klar, dass dieser Schreibtisch ein männliches Statussymbol war. Das war völlig klar und es war dann so, dass der ältere sagte, den soll später einmal mein Sohn bekommen. Und der jüngere Sohn sagte gleich sofort, das finde ich auch, den sollst du bekommen. Meine Töchter werden das nicht haben sollen.
Schwierig wird es auch oft, wenn bei der Erbschaftsregelung die Betreuung und Pflege der Eltern mit hineinspielt. Arist von Schlippe schildert den Fall seiner Patentante, die leicht gehbehindert war und in ihrem eigenen Haus lebte.
Ihre Tochter war irgendwann dann in die elterliche Wohnung gezogen und die Tante war nach dem Tod ihres Mannes als alleinstehende Witwe in die Einliegerwohnung gezogen. Und meine Cousine hat sich also über viele Jahre, Jahrzehnte auch, um die Mutter gekümmert. Das war nicht sehr aufwendig, die Mutter war nicht schwer behindert, so, aber sie hat sie zum Arzt gefahren und die Mutter war zum Mittagessen oft dabei und die Tochter ist mindestens 1 oder 2 Mal am Tag so hochgegangen, hat sich mit ihr unterhalten. Ihre 3 Brüder lebten in der ganzen Bundesrepublik verteilt.
Nach dem Tod seiner Patentante war Arist von Schlippe dann bei der Testamentseröffnung dabei.
Ich bekam mit, wie der Notar das Testament eröffnete und vorlas. Und er las vor, die Tochter soll das Haus bekommen. Und ich sah bei meinen Cousins, bei den 3, Kopfnicken. Und das angesparte Barvermögen der Tante sollte ebenfalls an die Tochter gehen. Und in dem Moment sah ich, wie sich bei meinen Cousins alles veränderte und große Empörung sich breit machte. Also das ist ja eine Sauerei. Also das ist eine Unverschämtheit. Und meine Cousine sagte, Moment mal, wo seid ihr denn unterwegs? Ich habe mich über die ganzen Jahrzehnte um die Mutter gekümmert. Dann sagten die Cousins, ja gut, dafür hast du auch zu sehr günstigen Konditionen im Elternhaus gewohnt.
Und außerdem, so argumentierten die Brüder, hätten sie die Mutter ja auch jeweils 2 Wochen im Jahr zu sich genommen, damit die Schwester in Urlaub fahren könne.
Und dann fiel der Satz, das ist ja wohl mehr als ausgeglichen.
Das habe ihn in dem Moment an ein familientherapeutisches Konzept erinnert, nämlich das der inneren Kontenführung.
Und das ist ein, gerade zum Verständnis von Erbprozessen, bedeutsames Thema, dass Menschen nämlich im Kontext ihrer Familie so eine Art innere Buchführung haben, wo sie jeweils sich und ihre näheren Peers, also ihre Geschwister, ihre Eltern, ihre vielleicht auch Kinder, Enkelkinder, daraufhin beobachten, inwieweit sie in Bezug auf die Familie eher ein positives Verdienstkonto haben oder ein negatives Verpflichtungskonto haben.
Es gehe in Familien und gerade bei Erbschaften um soziale Vergleichsprozesse, erklärt Arist von Schlippe. Selbst in sehr wohlhabenden Familien werde kleinkariert aufgerechnet.
So ist das eben auch erschütternd zu erleben in Familien, in denen es überhaupt keine Probleme materieller Art gibt, wo aber trotzdem ganz genau geguckt wird. Und wenn der eine da irgendwie einen kleinen Vorteil gegenüber dem anderen hat, führt das zu extremen Empfindungen.
Doch dahinter stecke oft gar nicht zuerst der Streit um materielle Werte, betont Aris von Schlippe.
Das Geld ist in der Familie fast immer ein Symbol. Es geht in Familien immer darum, wie sehr werde ich wertgeschätzt, wie sehr werde ich geliebt, wie sehr wird auch wahrgenommen, was ich in die Familie eingegeben hat, wie wird meine Loyalität, meine Treue wahrgenommen.
Der Empörung, dem gegenseitigen Aufrechnen und dem Neid könne man aber etwas entgegensetzen.
Die Logik des Ausgleichs in Familien, die Währung, in der Familien Ausgleich schaffen, ist Wertschätzung und Dank. Ich sehe, was du hier an Kraft und Energie reingegeben hast, dass unser alter Vater einen schönen Lebensabend gehabt hat. Und ich bin dir da wahnsinnig dankbar. Ich hätte das von 200 Kilometer entfernt nicht so gut leisten können wie du. Ich schätze das, ich bedanke mich bei dir. In dem Moment entsteht so etwas wie ein Ausgleich und in dem Moment entsteht Friede.